Hallo Lars, du bist heute von Köln hier angereist in den besetzten Kupferbau und du bist Teil des Autorinnenkollektivs Chapulco. Ihr bringt ab und zu so eine Broschüre raus, Disrupt, die gibt es auch als PDF, frei verfügbar und kostenlos. Ne? Magst du uns sagen, wer ist Chapulco, was steckt dahinter und wie seid ihr entstanden?
Also eigentlich gibt es uns seit 2013 und wir haben uns eher gegründet als Leute, die technologiekritische Positionen haben, aber selber aus einem Informatiker- oder Hacker-Spektrum herkommen und haben uns zu Anfang eher mit digitaler Selbstverteidigung auseinandergesetzt. Also 2013 geprägt von dem Snowden-Sommer, wo Snowden im Juni abgetaucht ist und seine Enthüllung öffentlich gemacht hat. Und da brauchte er auch eine Softwareumgebung, die seinen Aufenthaltsort sozusagen nicht offenlegt. Und wir sehen ähnliche Notwendigkeiten für viele linke Aktivistinnen und machen Schulungen für linke Anwältinnen, linke Journalistinnen, aber auch für Aktivistinnen, wo wir Leuten versuchen beizubringen, wie sie in einer etwas abgesicherteren Umgebung sensible Dinge veröffentlichen, recherchieren und so weiter können. Das war unser Startpunkt. Und das hatten wir aber festgestellt, das reicht bei Weitem nicht aus und wollten uns dann in einen Diskurs einmischen, der so an Fahrt aufgenommen hat, also hin zu einem fast technokratischen Verständnis von Weltanschauung und auch vor allem von Sozialität, dass wir gesagt haben, oh, wir müssen eine kritische Gegenposition formulieren, die jetzt nicht nur an wissenschaftlichen Orten sozusagen vorgetragen wird, sondern breit in die Gesellschaft hinein.
Wie steht ihr zum Cyber Valley? Habt ihr das euch von Köln aus oder weiters weg schon ein bisschen angeguckt? Also dem Konstrukt zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Industrie, gerade im Bereich der KI und Digitalisierung. Wie steht ihr dazu?
Genau, wir haben es insofern mitbekommen, als dass wir im Frühjahr schon mal hier waren und zwar in der Schenningstraße eine richtig gute Diskussion erlebt haben, wo wir auch sozusagen unsere Positionen vorgetragen haben, wo aber im Publikum auch Befürworter der KI, Befürworter des sozusagen Amazon-Standorts im Konglomerat mit den anderen, sowohl zivil als auch militärischen Playern, mit der Einbindung von kritischer Wissenschaft. Und das war eine sehr, sehr spannende Diskussion. Insofern kennen wir die Idee des Cyber Valleys, auch diese Kopierfunktion, was man da die San Francisco-Idee gerne auch in klein nach Deutschland holen möchte, die ist uns geläufig. Und deswegen fanden wir es spannend, dass es jetzt hier eine Besetzung gab, die sich genau mit dem Kern dieses, also sozusagen hier, die Technokratisierung von freier Wissenschaft, dem stellen wir uns entgegen. Und wir in unserer Position sozusagen auch der Technokratisierung von sozialem Leben an sich, dem stellen wir uns entgegen. Und deswegen finden wir es einen guten Ort, das hier zu thematisieren. Also, die Frage ist, wie ist es möglich gegenüber so wirkmächtigen Playern wie Amazon und Co., wie kann man da eine Vision schaffen, die sich nicht nur als Verweigerer, also unsere Haltung ist nicht, Technologie ist per se schlecht, aus welcher ohnehin historisch bedingten Ethik heraus würden wir sowas sagen, aber wir formulieren relativ deutlich und hart, Technologie ist Gewalt und Technologie ist auch sozialer Krieg. Und dass diese Aneignungsprozesse im Sozialen, das sind die Dinge, die uns interessieren. Und die finden bei Amazon im ganz Spezifischen statt. Da können wir uns die Arbeitsbedingungen angucken. Das kann man also auf eben vielen Ebenen durchdeklinieren. Und deswegen finden wir es gut, dass an einem solchen Ort wie hier eine kritische Debatte stattfindet. Wie soll unsere Zukunft aussehen? Soll diese Vorherrschaft digitaler Assistenz fest eingeschrieben sein oder wollen wir mitdefinieren, wie unsere Zukunft aussieht?
Wie seht ihr die Entstehung von Filterblasen bzw. sogenannten Weltbilderbildungen in diesem Zusammenhang?
Genau, was da das verbindende Element ist, auch dort, also Filterblasen entstehen dann, wenn ich Leute in eine Informationswelt einschließe, die eigentlich ihre Gedanken eigentlich nur noch reflektierend selbst bestätigen, wo ich also, und das stellen wir fest, ist nicht nur in der USA, sondern auch hier in Europa ein Zerfall von Öffentlichkeit stattfindet. Also wir zerfallen in viele einzelne Parallelwelten, die gar nicht mehr miteinander diskutieren können. Also das, was Öffentlichkeit früher war, wenn wir uns die italienischen Dörfer mit ihrem zentralen Marktplatz angucken, als ein Ort, wo gestritten und debattiert wurde, das findet gar nicht mehr statt. Alle Leute hängen in ihren eigenen Nachrichtenströmen, hängen in ihren Filterblasen, wo sie sich sozusagen nur noch selbstreferenziell bespiegeln. Und ein echter politischer Diskurs ist nicht mehr möglich. Den wiederherzustellen heißt auch, in Opposition zu gehen zu diesen selektiven und sehr auch stark lenkenden, kanalisierenden Tools wie Facebook und Co.
Inwieweit seht ihr einen Zusammenhang zwischen der Digitalisierung oder dem sogenannten sozialen Netzwerken und dem Rechtspopulismus und globalem Rechtsruck?
Genau. Also da darf man nicht in die Falle tappen zu sagen, hier, Rechtspopulismus gibt's nur wegen Facebook und Co. Das ist nicht so. Was man allerdings tatsächlich sagen kann, es gibt Rechtspopulismus nicht unabhängig von Facebook und Co. Also, wir sehen eine Verstärkerfunktion. Das, was wir gerade mit Filterblasen diskutiert haben, also diese Einschlusswelten, wo Leute ihre Informationen nur noch aus sehr, sehr spezifischen Quellen beziehen und gar nicht mehr konfrontiert werden mit anderen Weltsichten, das befördert diesen Rechtspopulismus. Und ich mache es mal ganz deutlich. Die Facebook und Co. versuchen also, uns dazu zu bringen, in immer kürzeren Feedback-Loops, in immer kürzeren Schleifen auf das, mit dem wir konfrontiert werden, an Nachrichten, an Posten, sowas, zu reagieren. Das funktioniert besonders gut, wenn man beschimpft, also Elemente von Hass und Verachtung, hat man in der Forschung herausgefunden, zwingen zu einem viel prompteren Feedback-Loop. Also man ist viel enger gefangen und fängt an, mit zu debattieren, sich zu wehren, Lager zu bilden und sowas. Also die Reichweite, die wir vielleicht mit einem linken Diskurs erreichen können, die ist mindestens um den Faktor 5, so verschiedene Studien, geringer als Rechtspopulisten über das Verbreiten von sowas wie Hate Speech und sonst was erreichen können. Also das ist nichts, was wir dem Facebook per se als Konstruktionsmerkmal anlasten können, aber es ist ein Faktum, was man nicht außer Acht lassen kann. Und Facebook muss natürlich in gewisser Weise verantwortlich damit oder muss sich dafür verantworten, dass es diesen rechten Boost befördert.
Ist deiner Meinung nach auch der Wahlerfolg von dem Faschisten Bolsonaro in Brasilien über solche Sachen und die sogenannten sozialen Netzwerke zu erklären?
Oh, das ist schwer. Dafür muss ich auch ganz ehrlich zugeben, ich bin selber schwer geschockt über die Geschehnisse in Brasilien, aber ich stecke zu wenig drin, um das jetzt monokausal irgendwie auf sowas zurückführen zu können. Es spielt eine Rolle, es spielt eine Einflussnahme, eine Rolle, die jetzt mittlerweile sich internationalisiert hat. Das heißt, wenn irgendwo Wahlen stattfinden, gibt es diese Versuche. Bei uns laufen sie dann immer unter dem Stichwort Manipulationsversuche. Sie sind es auch, aber sie sind insofern keine herausragenden Merkmale, sondern das ist das Geschäftsmodell von Facebook und Co. Also das, was wir als Cambridge Analytica-Skandal bekommen haben, ist nichts anderes als das Geschäftsmodell. Und insofern kann man das nicht als Artefakt bezeichnen, sondern es ist eigentlich die Routine. Und wenn wir genauer hinschauen, dann sehen wir sehr, sehr viele Cambridge Analytica. Also nicht auszuschließen, dass es auch eine maßgebliche Verhaltenslenkungsfunktion gegeben hat, auch in Brasilien. Von anderen Wahlen wissen wir es. In Brasilien kann ich es aber nicht bezeugen.
Zurück zu Chapulco. Was meint ihr, wenn ihr vom technologischen Angriff sprecht?
Genau, das klingt ja relativ steil. Warum sagen wir nicht technologische Entwicklung? Wäre ein bisschen neutraler. Wir meinen bewusst Angriffscharakter, auch wenn die Situation komplexer ist und es nicht nur einen sauber auszumachen Angreifer gibt, der, wen auch immer, dann die Öffentlichkeit angreift, sondern es ist ein bisschen komplexer. Es ist also eine Struktur, gar nicht so vieler, aber doch einiger mehr, Tech-Giganten, also technokratisch, Gesellschaft sozusagen überformender Akteure, die nicht nur den Nebeneffekt, den wir jetzt gerade bei Facebook diskutiert haben, in Kauf nehmen, sondern diesen Effekt auch zum Geschäftsmodell machen. Ich mache mal einen ganz kurzen historischen Rückgriff. Das Fließband war keine Erfindung, also das Zerhacken eines komplexen Arbeitsprozesses in viele Einzelschritte und die Neuorganisierung dieser Einzelschritte nicht mehr in der Autonomie des Arbeitenden, sondern unter dem Diktat des Unternehmens. Diese Geschichte war kein Casual-Effekt, kein beiläufiges geschehen ist, sondern wir können das relativ genau nachweisen, was Taylor gefordert hat in seinen Principles of Scientific Management. Hat er gesagt, hey, wir wollen Krieg führen gegen die Autonomie und dafür ist das Fließband kommt uns dazu recht. Also es ist gewünscht gewesen. Insofern ist der Angriffscharakter in dieser historischen Situation sehr leicht und in anderen Situationen vielleicht nicht ganz so leicht, aber doch erkennbar nachzuweisen, dass wir also auch, wenn wir die Algorithmisierung unseres sozialen Lebens sehen, von Facebook, Amazon, Google und Co., dann stellen wir dort fest, insbesondere dann, wenn Leute aus dem Nähkästchen plaudern, also Leute, die wie Sean Parker bei Facebook Mitbegründer waren, dann ausgestiegen sind und mittlerweile eine sehr, sehr kritische Position gegenüber diesen sozialen Netzwerken haben. Wenn die auspacken und sagen, hey, wir haben über unsere Psychologinnen und Psychologen, die wir eingestellt haben, haben wir bewusst versucht, diese Feedback-Schleifen so zu triggern, dass sie die Leute dazu bewegen, diese hohe Frequenz an Posts, Inhalt ist uns egal, Hauptsache sie posten, das haben wir uns zunutze gemacht. Dann kriegt man also durchaus mit, dass da nicht nur interessante und vielleicht beklagenswerte Nebeneffekte auftauchen, sondern intendierte, also beabsichtigte Effekte eine Rolle gespielt haben. Insofern finden wir den Angriffsterminus gerechtfertigt.
Wie kann Widerstand und Selbstermächtigung dagegen aussehen?
Ja, das ist ein sehr komplexes Thema. Also eigentlich sieht es ja so aus, als wären unsere Möglichkeiten sehr beschränkt. Wenn wir uns also Alternativen zum Facebook ausdenken, dann ist das was sehr Nischenhaftes und entfaltet keine Wirkmächtigkeit, die gesamtgesellschaftlich ist. Aber es gibt natürlich allein auch über das kollektiven Lernprozess, dass wir uns versuchen, positiv auf eine Autonomie zu beziehen, zu sagen, Selbstbestimmtheit ist uns ein wichtiges gesellschaftliches Merkmal. Und das steht in krassen Opposition zu dem, was sich an digitalisierter Fremdbestimmung gerade immer stärker an uns ranwanzt, sag ich mal. Dann kann man natürlich aus diesem Autonomiebestreben Positionen entwickeln, die sagen, diese und jene Technologie weisen wir zurück. Das heißt Verweigerung. Es kann aber auch Angriff heißen, wenn ich also die vollständige Kanalisierung von Kommunikation für ein wesentliches Merkmal halte, was also auch die freie politische Willensbildung behindert, dann kann ich natürlich auch sagen, Facebook ist ein Gegner der freien politischen Willensbildung, dann muss ich Facebook angreifen. Und das kann ich natürlich auch verschiedene Dinge tun. Die Leute, die sagen, ah, wir haben eher die militante Option im Sinne, die werden dann sagen, wir gucken uns an, wo die Rechenzentren von Facebook stehen und versuchen, die physisch anzugreifen, versuchen, sie zu hacken und sonst was. Andere Leute werden sagen, wir versuchen, Aufklärungsarbeit zu machen und werden sagen, so wie prominente Vertreter, die damals das Netz mitentwickelt haben, heute sagen, sofort aussteigen aus Facebook. Das Netz, so wie es sich jetzt entwickelt hat, ist im Arsch. Wir können es gar nicht mehr nutzen. Wir müssen was komplett Neues erfinden. Also die kritischen Haltungen gibt es. Wir müssen sie eigentlich in einen Diskurs aufnehmen, verstärken und dafür sorgen, dass es tatsächlich dann auch Widerstand im Kleinen gibt, der sich vielleicht verstärkt.
Wo seht ihr unterstützenswerte Projekte im Bereich Digitalisierung?
Naja, man wird natürlich durchaus Projekte sehen, wenn es darum geht, gehandicapte Personen zu befähigen, Dinge zu tun, die sie ohne digitale Unterstützung vielleicht nicht tun konnten. Also das heißt, die Inhabilitäten, also Unfähigkeiten zu hören, zu sehen oder sowas, da kann man ja durchaus positiv vermelden, dass es dort Bereicherungen gibt, die absurd wären, wenn wir die einfach in einer absoluten Technologiekritik zurückweisen. Die stehen allerdings in keinem Verhältnis zu dem, wie sozusagen Menschsein an sich unter die digitale Vorherrschaft gestellt werden soll. Insofern muss man das immer sehr kritisch einbetten und nicht jede sinnvolle Technologie ist dann gleichzeitig auch als Türöffner gerechtfertigt für eine Technologisierung des ansonsten auch autark funktionierenden Sozialen. Also es wäre absurd, positive Beispiele jetzt als rechtfertigende zu benutzen. Aber ich mache es nochmal deutlich, unsere Haltung ist kein Primitivismus. Das, was uns öfters vorgeworfen wird, oh, die wollen doch zurück auf die Bäume. Die wollen, dass wir unseren Computer nicht mehr benutzen. Nee, wir sitzen selber 14 Stunden am Tag an diesem Rechner und versuchen damit Dinge zu tun, die vielleicht in einem emanzipatorischen Sinne nützlich sein könnten. Nee, aber wir wollen tatsächlich, was wir einfordern, ist ein stärkerer sich bewusst machen, ist ein stärker abwägendes darüber nachdenken, welche Methoden, welche Werkzeuge und welche technologischen Entwicklungen befähigen uns, Dinge zu tun und welche entmündigen uns eher. Und wenn wir diese Abwägung nicht treffen, sondern eher, so wie wir es jetzt im Moment empfinden, eher in einem reinen Bequemlichkeitsmodus, all das, was bequem scheint, zu dem Wort sozusagen das Wort reden, da sehen wir also wenig Chancen, einen Widerstand zu entwickeln. Also eine bewusstere Haltung muss her. Raus aus dem User-Dasein. Wer nur eine Nutzerin ist, kann nur vordefinierte Produkte verwenden und kann gar nicht mitreden, was die Anwendungsfälle sind.
Wie seid ihr und eure Informationen von Chapulco zu erreichen?
Uns gibt es neben diesen Broschüren und Büchlein, die wir veröffentlichen, um überhaupt sichtbar zu sein, gibt es natürlich uns auch auf einer Webseite und die nennt sich Chapulco, beides mit C geschrieben, blackblogs.org, also Black Blog, nicht wie der schwarze Block, sondern mit G am Ende, blackblogs.org. Und auf dieser Webseite findet ihr all unsere Texte und da kann man sehr wohl auch mit uns in Kontakt treten. Also wir führen Debatten und kritische Auseinandersetzungen auch mit Leuten, die nicht unserer Meinung sind. Und wir sind auch immer offen für Einladungen, für Diskussionsveranstaltungen, wo wir uns auch durchaus in die Nesseln setzen und eine Position, die vielleicht keine Mehrheitsposition ist, vertreten werden. Also wir versuchen sowohl an Universitäten, Schulen als auch in linken Umfeldern, versuchen wir Debatten anzustoßen. Und unsere Gedanken und Texte findet ihr alle auf der Webseite frei zugänglich.